Für mich hat Kreativität viel mit Offenheit zu tun. Also nicht versteift zu sein auf den einen richtigen Weg, sondern es gibt ganz, ganz viele Wege. Kreativität ist oft eine Grauzone und nicht schwarz und weiß. Wir Menschen lieben aber schwarz und weiß. Also es ist für uns ganz, ganz schwierig zu akzeptieren, dass einfach mal was grau ist und nicht schwarz und weiß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Jenny und ich spreche heute mit Amy Sarah Carstensen. Amy ist Unternehmerin, Podcasterin und Künstlerin und hat 2016 das Unternehmen Artnight gegründet. Und seitdem haben schon über 800.000 Menschen an ihren Malkursen teilgenommen. Und daher freue ich mich sehr, heute mit Amy über ihren Gründungsprozess, über die Entwicklung von Artnight, aber vor allem auch über das Thema Kreativität sprechen zu dürfen. Also Amy, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Jenny.
Ja, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich zu Beginn direkt mal ein bisschen besser kennenlernen können, erzähl doch gerne mal, wer du bist und was du machst.
Genau, also du hast schon eine ganz gute Intro gemacht und zwar, genau, mein Name ist Amy Carstensen, ich bin Gründerin und CEO von Artnight, das schon seit ganzen 8 Jahren und wir haben mit Artnight die größte CIY Created Yourself Plattform gebaut im deutschsprachigen Raum. Wir bieten Mal-Events an, Malkurse, aber so ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellt und zwar sind die wirklich für jedermann und jede Frau, finden in Bars, Restaurants und Cafés statt, wir machen über 1000 Events im Monat und arbeiten dort mit 300 tollen KünstlerInnen zusammen. Mich beschäftigt das Thema Unternehmertum eben seit sehr, sehr vielen Jahren und ist wirklich mein Herzensthema und außerdem auch das Thema Kreativität, weil ich fest der Überzeugung bin, dass Kreativität eben der Hebel ist für Innovation und Fortschritt im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und auch politischen Kontext.
Ja, sehr schön. Das sind echt schon beeindruckende Zahlen, muss ich sagen. Über 1000 Events im Monat und über 300 Hosts. Jetzt hast du schon einen kleinen Einblick gegeben, was Artnight ist. Warum muss man denn unbedingt mal an einem solcher Malkurse teilgenommen haben?
Ich glaube, eine Artnight ist einfach ein tolles Erlebnis, was wirklich im echten Offline-Leben stattfindet. Also wenn man einfach mal eine Alternative sucht zu Bars, Restaurants, Cafés, wenn man ein neues Hobby für sich erkunden möchte, wenn man so das Gefühl hat, den Faden zu seiner eigenen Kreativität verloren zu haben, dann ist Artnight dafür super geeignet. Ist immer angeleitet, wie gesagt, von lokalen KünstlerInnen und führt dazu, dass man sein eigenes Kunstwerk schafft, so in 2 bis 3 Stunden. Man kann es alleine machen, man kann es mit Freunden machen, man kann es für ein Date machen, man kann es als Team-Event machen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, warum man eine Artnight tatsächlich besuchen kann. Und was unser Ziel ist, ist natürlich auch die Menschen so ein bisschen aus ihrer täglichen Routine rauszuholen und einfach mal so aus ihrer Komfortzone rauszuschubsen.
Ja, wie bist du denn damals auf die Idee von Artnight gekommen?
Ich war damals bei Bertelsmann und hatte dort eine Führungsposition inne und habe dann selber irgendwann mal gemerkt, dass ich wirklich wahnsinnig Lust drauf habe, eigentlich ein eigenes Unternehmen zu gründen, selbst etwas zu verändern. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich schon ganz viele Events für Frauen organisiert. Das war so vor, ich sag's mal so ganz salopp, vor diesem Female Empowerment Hype. Heute gibt's da ja ganz, ganz viel Angebot. Und es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, eben Menschen offline zusammenzubringen, ein Format zu schaffen, wo sich Leute ausgetauscht haben, wo sie über sich selbst hinausgewachsen sind. Und dann bin ich damals mit meinem Co-Gründer, der ist heute nicht mehr im Unternehmen, auf die Suche gegangen, mit welchen Formaten können wir das denn noch machen? Und dann sind uns Unternehmen ins Auge gestochen in den USA und auch in Australien. Da gab's nämlich schon diese Mal-Events in einer anderen Form, also eben nicht so klassisch, man bucht einen Kurs in der Volkshochschule oder in der Kunstschule, sondern dass es wirklich viel mit Spaß zu tun hat, nicht so, sag mal, so steif ist und man trotzdem was lernt, aber auch viel Freude dabei hat. Und dann sind wir einfach gestartet.
Sehr cool. Magst du uns da nochmal so einen kleinen Einblick geben, wie es dann weiterging, als ihr einfach gestartet seid? Also wie lief der Gründungsprozess bei euch ab?
Ja, also ich hatte damals so 10.000 Euro auf die Seite gespart. Das habe ich dann alles in die Unternehmensgründung investiert. Also einerseits, um 3/4 Jahr ohne Gehalt zu leben. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch ein paar tausend Euro ins Unternehmen gesteckt. Und es gibt so eine Methode, die nennt sich auch Lean Startup Methode, um erstmal herauszufinden, wollen Kunden sowas überhaupt? Braucht der Markt das? Ist das ein Produkt, was wirklich gut angenommen wird, was wir mit einer guten Qualität skalieren können? Und haben das dann schlichtweg einfach getestet. Heißt, wir haben KünstlerInnen gesucht über eBay Kleinanzeigen, haben Malutensilien eingekauft, damals in so ganz klassischen Kunstwaren Märkten und haben dann die ersten Events gemacht. Und das Absurde war damals, ich habe selber nicht gemalt, ich hatte keine Ahnung davon. Ich wollte einfach ein cooles Erlebnis anbieten. Und dann haben wir das einfach organisiert, gemacht, getestet, immer weiter verbessert, bis wir tatsächlich so ein Format mit Artnet gefunden haben, wo wir gesagt haben, das passt vom Ablauf, das ist eine tolle Qualität, da können wir mit tollen KünstlerInnen zusammenarbeiten und die Menschen, die eben ein Ticket buchen für unser Erlebnis, haben ein schönes Erlebnis, was ihnen nicht mehr so schnell aus dem Kopf geht. Und das haben wir gemacht. Wir hatten auch keine Kohle so für Marketing und ähnliches. Das heißt, wir haben erstmal Flyer verteilt, haben Werbung gemacht auf Facebook. Also so ganz viele klassische Dinge, die man mal ausprobieren kann, einfach ohne viel Geld auch in die Hand zu nehmen, um die ersten Tickets zu verkaufen. Und das hat Step by Step ganz gut funktioniert. Und als wir dann gemerkt haben, dass die Nachfrage immer weiter wächst, dann haben wir uns für erste Angel Investments entschieden, weil wir so gewusst haben, wir brauchen ein bisschen Geld, um eben noch mehr Marketing zu machen, um auch in die technische Entwicklung, um das Ganze zu organisieren, zu investieren. Und so haben wir das Step by Step aufgebaut.
Sehr cool. Also es klingt jetzt so am Anfang ein bisschen noch nach Learning by Doing. Und als ihr dann gemerkt habt, okay, es klappt, wo das Geld dann her musste, habt ihr euch auch nach Investoren und InvestorInnen umgeschaut. Welche Herausforderungen gab es denn dabei?
Also erstmal ist es nach wie vor heute noch Learning by Doing. Ich glaube, das hört nie auf.
Stimmt,
gerade wenn man ein innovatives Produkt auf den Markt bringt und wenn es jetzt auch nicht wirklich großartig viele Vorbilder gibt, von denen man einfach Dinge kopieren kann. Das heißt, nach wie vor ist es heute bei uns so, bei Artnet, dass wir uns jeden Tag eigentlich neu erfinden müssen, dass wir Probleme haben, die wir lösen. Und oft geht es einfach mit Learning by Doing, indem man es ausprobiert, besser macht, testet und die Dinge auch wieder sein lässt. Als wir auf Investoren zugegangen sind damals, war die größte Herausforderung, unser Geschäftsmodell tatsächlich zu erklären. Wenn man von Artnet hört, und das merke ich auch nach wie vor noch heute, dann ist es erstmal schwer verständlich, wie das ein attraktives Geschäftsmodell sein kann. Es ist auch nach wie vor so, damals wie heute, dass Offline-Malkurse jetzt nicht unbedingt im Investment, ja, ich sag mal so, im Investmentumfeld etwas ist, wo die Leute total schnell draufspringen. Ne? Also wir sind weder Biotech noch KI, noch ja, sieht man auf den ersten Blick, was da eigentlich für eine Tech-Plattform dahinter steckt. Und das in richtige Worte zu fassen, richtig zu erklären, das war erstmal herausfordernd.
Ja, das glaube ich. Du hast auch gerade schon gesagt, ihr habt manche Dinge dann auch wieder sein gelassen. Gab es rückblickend ja irgendwelche Entscheidungen, die du dann vielleicht auch heute nicht mehr so treffen würdest, wie du sie damals getroffen hast?
Oh, ganz, ganz viele. Aber ich sag mal so, die größten Entscheidungen, wo ich heute ganz anders drauf blicke, sind eher in den späteren Jahren dann passiert. Wir sind zum Beispiel, als es super gut lief, wir haben Tickets verkauft ohne Ende, sind wir ein bisschen übermütig geworden und haben sehr schnell das Unternehmen skaliert. Das heißt, wir sind sehr schnell in andere Länder gegangen. Wir haben sehr schnell andere Produkte auch auf den Markt gebracht. Das waren Backkurse, Pflanzenkurse, Cocktailkurse. Wir haben Videokurse gemacht und Co. Und rückblickend würde ich mal sagen, wenn ich es auf ein großes Learning herunterbrechen müsste, dass ich sagen würde, es ist wichtig, den Fokus beizubehalten. Und selbst wenn man das Gefühl hat, man kann das, was man tut, in dem Moment nicht vielleicht besser machen und man muss irgendwie wachsen, dann gibt es trotzdem noch viele Dinge, die man optimieren kann. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, trotz vieler Ideen bei einer Sache zu bleiben und diese eine Sache wirklich exzellent zu machen.
Ja, und das ist dann ja auch wieder so ein bisschen Learning by Doing, ne? Dass man dann auch merkt, okay, vielleicht wollen wir das jetzt doch nicht so machen und dann auch mal wieder zurückrudern, finde ich, zeugt auch ganz viel von Stärke. Also spannend auf jeden Fall. Wie möchtest du dich denn zukünftig mit Artnet weiterentwickeln?
Ja, also wie gesagt, wir haben viel gelernt. Für uns ist nach wie vor das Ziel, Artnet breiter aufzustellen. Wir fokussieren uns da ganz konkret auf den Painting-Markt. Das heißt also, es geht bei uns immer um die Malerei. Wir haben jetzt erst letztes Jahr Artnet auch für Kinder gelauncht. Wir haben jetzt letzte Woche ja eine neue Maltechnik gelauncht mit Aquarell, was ein Riesending ist. Also von der ausschließlichen Acrylmalerei auch Richtung Aquarell zu gehen. Das ist erstmal unser Ziel. Und das einfach weiter auszubauen, mehr Menschen zu erreichen, da ist nämlich noch viel Luft nach oben. Wenn wir da dann nochmal einen Schritt weiter sind, dann ist das ganze Thema europäische Expansion für uns nach wie vor spannend oder auch andere Produkte wieder dazuzunehmen. Aber da möchte ich hier gar nicht einen zeitlichen, sag ich mal, Rahmen nennen, sondern es geht wirklich darum, das, was wir tun, einfach jeden Tag ein Stück weit noch besser zu machen, noch mehr Menschen zu erreichen und ja, noch mehr Menschen einfach für Artnet zu begeistern.
Das klingt nach sehr coolen Plänen. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ja, Emmy, ich habe in anderen Podcast-Folgen mit dir auch gehört, dass du eigentlich nie gründen wolltest, weil deine Eltern auch beide UnternehmerInnen sind oder waren und du eigentlich immer ein festes, geregeltes Einkommen haben wolltest. Du hast auch ja gerade schon erzählt, du warst bei Bertelsmann. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine berufliche Laufbahn. Also wie kam es denn letztendlich dazu, dass du jetzt doch gegründet hast und doch diesen Schritt gewagt hast?
Genau, also kurz zum Background. Meine Eltern sind beide Unternehmer. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und beide haben auch einige Unternehmen gegen die Wand gefahren, so während meiner Kindheit und Jugend. Und das empfand ich als sehr stressig, so von einer Einzimmerwohnung in ein Haus zu ziehen, dann wieder zurück in die Einzimmerwohnung, wirklich so gar kein Geld zu haben. Und wonach ich mich immer gesehnt habe, war Sicherheit. Und ich dachte mir immer, diese Sicherheit bekomme ich nur durch einen festangestellten Job und eine klassische Konzernkarriere, bis hin vielleicht zum DAX-Vorstand, indem man so klassisch die Karriereleiter hochklettert. Irgendwann habe ich dann für mich aber auch festgestellt, und ich war immer schon, sag mal, ein bisschen rebellisch und hatte auch meinen eigenen Kopf, dass ich so viel Energie hatte und den Drang hatte, irgendwas in der Welt zu verändern, dass ich dann gemerkt habe, in meinem Herz schlägt so das Thema Unternehmertum. Ich habe den Mut, ich gehe gerne Risiken ein, ich übernehme auch gerne Leadership und dann habe ich den Schritt einfach gewagt. Das hat aber ein bisschen gedauert. Ich habe mit einem dualen Studium angefangen, ich habe dann im Master studiert, ich habe immer nebenher gearbeitet. Ich war erst bei Canon, habe Drucker verkauft, dann war ich bei Axel Springer, dann war ich bei Bertelsmann und habe erstmal Berufserfahrung gesammelt, bis ich Ende 20 war, bevor ich den Schritt in die Gründung selbst gewagt habe. Und im Nachhinein war das auch sehr gut so, weil ich natürlich in den Jobs davor auch sehr, sehr viel gelernt habe und für mich mitgenommen habe, wovon ich heute noch zehren kann. Denn was im Kleinen oder ich sage jetzt mal so, was im Konzern gut funktioniert und warum es gewisse Prozesse gibt, das hilft auch oft, das im Kleinen umzusetzen. Nicht ganz so wie vielleicht an einem Konzern, aber man versteht, wie muss ich ein Unternehmen aufbauen, damit es eben in so einer Größe auch noch funktionieren kann.
Ja, wie unterscheidet sich denn deine Arbeit jetzt bei Artnight zu deiner Arbeit im Konzern?
Ja, also der größte Unterschied ist, und das war auch ein hartes Learning, es gibt niemand anderen, der schuld ist, wenn etwas nicht funktioniert. Und zwar ist es so, und auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, was ich auch öfter beobachte, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, es gibt ja immer jemand, der dann schlussendlich schuld sein kann. Also entweder ist es der eigene Manager, der irgendwie eine doofe Entscheidung trifft oder einem gewisse Freiheit nicht gibt. Entweder es ist der Vorstand oder es ist die Politik innerhalb des Unternehmens etc. etc. Und für mich war so das größte Learning, wenn was bei Artnight nicht läuft und nicht funktioniert, dann bin vor allem ich erstmal dran schuld und dann darf ich das Thema auch lösen und das Problem auch lösen. Ich habe natürlich ein tolles Team, aber ich bin der festen Überzeugung, der Fisch stinkt immer vom Kopf und das war ein großes Learning. Und das ist auch was ich jedem so an die Hand geben möchte. Manchmal glauben wir, dass unsere eigene Entscheidungsbefugnis oder das, was wir an der Situation wirklich verändern können, sehr eingeschränkt ist. Das ist es aber meistens nicht, sondern auch hier möchte ich alle dazu ermutigen, ja, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu verändern oder es auch zumindest zu versuchen.
Ja, das heißt, dann kam irgendwann die Kündigung, haben wir gerade schon drüber gesprochen, du bist in die Selbstständigkeit gestartet. Du hast auch gerade schon gesagt, das erste Dreivierteljahr hattest du dann kein Einkommen, kein Gehalt, hast von deinem Ersparten quasi gelebt und ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber vielleicht hattest du am Anfang dann ja auch einfach kein geregeltes Einkommen mehr, so wie es halt im Konzern war. Wie hast du denn dein Money-Mindset dann umprogrammiert?
Wie meinst du das, wie ich es umprogrammiert habe?
Also vorher hattest du ja immer dein festes, geregeltes Einkommen und dann hat sich ja bei deinem Einkommen einfach was geändert, dass du ja das nicht mehr hattest, dass sich das vielleicht auch von Monat zu Monat unterschieden hat. Da muss man ja natürlich auch in der Budgetierung vielleicht ein bisschen was umändern. Ja. Vielleicht denkt man anders über Geld oder war das einfach gar kein Thema für dich?
Mein Lifestyle einfach radikal angepasst. Ja. Und das ist auch was, wo viele, glaube ich, mit strugglen. Ich habe gelebt wieder wie eine Studentin, sehr, sehr günstig alles irgendwie versucht umzusetzen und man gewöhnt sich ja so schnell an Luxus. Also sei es, dass man im Supermarkt alles einkaufen kann, was man möchte, man hat irgendwie eine große Wohnung, man nimmt irgendwie mal ein Uber anstatt die U-Bahn oder fährt nicht mehr Fahrrad und Co. Und das sind Dinge, die kann man sehr wohl sehr gut einschränken und ich würde sagen, wenn man wirklich gründen möchte, wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, dann hat es meistens am Anfang immer etwas zu tun, erstmal seinen Lifestyle zu verändern und es auch zu akzeptieren, dass vielleicht das Einkommen, was man monatlich erzielt, am Anfang nicht das sicherste ist, am Anfang vielleicht auch nicht so hoch ist wie in einer Festanstellung, aber hinten raus kann sich das natürlich lohnen.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal ein bisschen weg von deiner Gründung hin zum Thema Kreativität. Was bedeutet es denn für dich, ein kreatives Unternehmen zu führen?
Also ich würde gar nicht mal sagen, dass wir ein kreatives Unternehmen sind. Wir sind nämlich ein sehr analytisch und auch technologisches Unternehmen. Für mich ist aber, wie ich vorhin schon eingangs meinte, Kreativität wirklich ein Vehikel für Innovation, Fortschritt und Wachstum. Und was meine ich damit? Kreativität bedeutet für mich, aktiv etwas zu gestalten und nicht reaktiv zu sein. Damit erkläre ich es wahrscheinlich am besten. Es gibt nämlich nicht so eine allgemein gültige Erklärung, was Kreativität ist oder eine Definition. Das heißt, für mich ist Kreativität wirklich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Das Gegenteil davon ist Reaktivität. Das heißt, Reaktivität ist für mich hingegen eher die Reaktion auf äußere Einflüsse oder vorgegebene Bedingungen. Und wir sind sehr oft in unserem Alltag, in unserem Job, sehr reaktiv. Wir reagieren auf E-Mails, wir warten darauf, bis es irgendeinen Impuls gibt, um dann zu handeln und etwas zu tun. Und Kreativität bedeutet für mich wirklich aus sich heraus etwas zu gestalten, zu verändern und etwas zu machen.
Wieso fällt es denn so vielen Leuten so schwer, kreativ zu sein?
Wir verlernen das. Also jeder von uns ist kreativ geboren, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Wir haben einen sehr großen Drang zur Kreativität und das lässt sich am besten damit erklären, wenn man ein kleines Kind vor ein leeres Blatt Papier setzt mit ein paar Stiften, dann fängt dieses kleine Kind an, irgendwas zu malen und irgendetwas zu gestalten und ist hinterher auch noch wahnsinnig stolz darauf. Und wir Erwachsene blicken da drauf und denken uns so, was sind das für Striche? Ich sehe da kein Auto, ich sehe da kein Haus, ich sehe da kein Dino. Was auch immer. Und wir verlernen das. Und das liegt daran, dass wir einfach gesellschaftlich dahin erzogen werden, dass es ein gewisses Ergebnis immer haben muss und dass wir eben nicht so frei denken und dass wir eben nicht die Freiheit auch haben, einfach mal Dinge zu gestalten und es hinterher wieder zu verwerfen, sondern wir arbeiten oft auf ein klares Ziel hin und der Weg dorthin ist oft auch sehr vorgegeben. Das ist auch in unserem Schulsystem so. Und das kann man aber wieder sich aneignen, indem man Kreativität wie so eine Art Muskel einfach trainiert.
Gibt's denn da Techniken oder irgendwelche Tipps, um die eigene Kreativität wieder quasi zurück zu erlangen oder ja, falls man schon kreativ ist, die Kreativität weiter zu fördern?
Ja, auf jeden Fall. Zum einen natürlich eine Art Night zu besuchen. Das laufen wir nämlich den gesamten Prozess. Was aber auch hilft, und das mache ich schon seit Jahren, ist, es nennt sich Morning Pages. Das ist von einer ganz tollen Autorin, die heißt Julia Cameron. Bedeutet, dass man eben jeden Morgen 3 Seiten einfach frei schreibt, direkt nach dem Aufwachen, um erstmal so den ganzen Gedankenwulst loszuwerden, die einem so im Kopf rumspinnt. Und dann kommt man so an diese Kreativität wieder ran, wenn so die ganze andere Gedankenwolke mit alltäglichen Themen erstmal weg ist. Das ist Thema Nummer 1. Das heißt wirklich jeden Morgen so eine Art Tagebuch zu schreiben, das auch so frei zu schreiben, dass man nicht das Gefühl hat, das muss ich wieder lesen, das muss ich irgendwie mal zeigen, sondern wirklich einfach drauf loszuschreiben. Das zweite ist, und da bringe ich jetzt Artmed nochmal ins Spiel, ist regelmäßig so ein kreatives Date mit seinem eigenen Inner Artist zu machen. Heißt einfach mal sich Zeit zu nehmen, einmal die Woche, einmal im Monat, so oft wie man es einfach schafft und einfach das zu machen, worauf man Lust hat, kreativ. Das kann sein, dass man was bastelt, dass man was malt, dass man irgendein Musikinstrument spielt oder erlernt, dass man aber einfach auch mal in Stille sitzt und die Gedanken schweifen lässt, dass man was schreibt, dass man ein Problem versucht, auf ganz andere Art und Weise zu lösen. Und das Dritte ist, sich über seine eigene Kreativität immer wieder bewusst zu sein. Beispielsweise für mich sind Entwickler, also jetzt Tech-Entwickler oder auch Menschen, die in Finance arbeiten und jeden Tag mit Excel viel zu tun haben, auch sehr kreative Menschen. Warum? Sie müssen häufig Probleme lösen auf andere Art und Weise und da eben unterschiedlich drüber nachzudenken und das immer wieder so in seinem Alltag einfließen zu lassen. Heißt unterm Strich, sich auch da immer wieder aus der eigenen Komfortzone rauszupushen und einfach mal Neues zu wagen.
Ja, spannend, coole Techniken. Auch, dass du gerade gesagt hast, Leute, die einfach nur an der Excel-Liste arbeiten, dass die auch kreativ sind, das ist irgendwie nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel, finde ich irgendwie cool. Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften bringt eine kreative Person denn mit?
Für mich hat Kreativität viel mit Offenheit zu tun, also nicht versteift zu sein auf den einen richtigen Weg, sondern es gibt ganz, ganz viele Wege. Kreativität ist oft eine Grauzone und nicht schwarz und weiß. Wir Menschen lieben aber schwarz und weiß, also ist für uns ganz, ganz schwierig zu akzeptieren, dass einfach mal was grau ist und nicht schwarz und weiß und auch dafür wiederum offen zu sein. Und das sind für mich häufig lösungsorientierte Menschen, die sich aber, wie gesagt, nicht in ihre Freiheit im Denken eingrenzen. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, aber zum Beispiel die sagen, okay, es gibt nicht nur Weg A, B und C, sondern es gibt irgendwie Weg A1, A5, dann gibt es irgendwie Z, dann gibt es aber so viele unterschiedliche Abzweigungen und es einfach zu akzeptieren und eben auch neugierig zu sein, das immer wieder zu erkunden. Das heißt, mutig zu sein, offen zu sein, neugierig zu sein.
Ja, was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt Kreativität bei uns in der Gesellschaft?
Leider eine viel zu geringe. Also wenn wir uns mal die täglichen Nachrichten anhören oder eben auch in der Politik umhören, was wir brauchen, dann wird ganz oft zum Beispiel von Innovation gesprochen. Es wird ganz oft von Kreativität gesprochen. Wenn wir uns aber mal anschauen, was tun wir wirklich dafür und wie fördern wir das, dann sind wir darin insbesondere in Deutschland recht schlecht und haben wirklich noch Potenzial nach oben. Ist nicht so, dass wir es gar nicht machen, aber beispielsweise das Thema Fehler zu machen, Dinge einfach mal auszuprobieren, ist eigentlich total verschrien in unserer Gesellschaft. Das zweite ist, Innovation tatsächlich zu fördern. Bei uns muss immer alles irgendwie, und ich pauschalisiere das jetzt sehr, ne, das ist nicht überall so, aber manchmal braucht es eben auch eine gewisse Freiheit, braucht es gewisse Experimente, um Dinge einfach mal anders zu machen und anders zu versuchen und zu testen. Und wenn es dann gut läuft, dann macht man es weiter. Wenn es nicht gut läuft, dann macht man es einfach nicht weiter. Und zum Beispiel gerade in der Politik, ist das was uns auch sehr, sehr schwer fällt. Ne? Wir können jetzt nicht mal sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Idee für einen neuen Gesetzesentwurf, lass uns das doch mal 2 Jahre testen, entweder es funktioniert und dann machen wir das weiter oder es funktioniert gesellschaftlich nicht, dann lassen wir es wieder sein. Sondern das sind immer so Konzepte, die so gefühlt für die nächsten 100 Jahre gedacht werden müssen. Und da wünsche ich mir, dass wir einfach ein bisschen flexibler sind. Und ich glaube, Flexibilität ist so das beste Wort, was mir dazu einfällt, um eben auch Kreativität zu fördern. Denn Kreativität ist unglaublich flexibel, sehr facettenreich und davon würde uns einiges gut tun, wenn wir ein bisschen flexibler sind im Denken, im Handeln und auch in den Lösungen.
Ja, und ein paar Techniken hast du ja auch gerade schon genannt, wie jeder selbst ein bisschen an der eigenen Kreativität vielleicht auch arbeiten kann. Ein weiteres Thema, in dem du auch gerne dein Wissen mit anderen Menschen teilst, ist das Networking, insbesondere das introvertierte Networking. Wieso ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, sich ein gutes berufliches Netzwerk aufzubauen?
Wird häufig unterschätzt. Insbesondere bei sozialen Aufsteigern, so nenne ich das jetzt mal, ist es gar nicht von Anfang an gegeben, dass man jetzt super gute Kontakte hat oder viele Menschen kennt, die einem weiterhelfen können. Und bei mir war das ähnlich so, auch als ich damals nach Berlin kam, ich kannte keinen Menschen, wusste überhaupt nicht, an wen kann ich mich überhaupt wenden. Oder als ich ein Unternehmen gründen wollte, ich kannte niemand, ich wusste nicht, wie es geht. Und das, was ich da immer jedem eigentlich gerne mitgebe, ist, sich so zu überlegen, okay, was bringe ich mit? So, what do I bring to the table? Wie kann ich anderen Menschen weiterhelfen? Und dann auch wieder mutig zu sein, andere Menschen einfach anzusprechen, zu fragen, hey, hättest du Zeit, dass wir mal uns zum Lunch treffen, zum Kaffee treffen? Darf ich dich um deine Hilfe bitten? Darf ich dich um deine Expertise bitten? Ich würde gerne etwas dazulernen. Also wirklich proaktiv auf andere Menschen zuzugehen. Und wenn man sich jetzt nicht ganz so wohl fühlt, zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen, da tatsächlich irgendwie ganz viele Menschen anzusprechen, dann kann man das auch im One-on-One machen. Und auch hier einfach den Mut zu haben, einfach loszulegen, Leute anzusprechen und sich da Step by Step sein Netzwerk aufzubauen. Aber nicht nur die Person zu sein, die dann ganz viel sich nimmt und zieht, sondern erstmal immer zu überlegen, okay, wie kann ich der anderen Person weiterhelfen? Wo ist die Person vielleicht, wo oder ist es eine Person, die schon da ist, wo ich gerne hin möchte? Was kann ich von der Person lernen? Und da ganz neugierig und offen sein, Fragen stellen und die Menschen sind hilfsbereiter, als man oft denkt.
Würdest du denn sagen, das gilt für alle Berufsgruppen?
Definitiv.
Ja.
Gilt meines Erachtens in allen Berufsgruppen. Und ich bin auch ein Fan davon, immer offen mit Problemen, Challenges, Fragestellungen auch umzugehen. Es ist nicht oft der Fall, dass irgendjemand einem was klaut oder was Böses will, sondern da wirklich mit offenem Herzen ranzugehen und alles mitzunehmen, was man eben mitnehmen kann von Menschen, die Dinge schon erlebt haben, die man vielleicht noch erleben wird, einfach zu lernen und zuzuhören.
Was genau bedeutet denn introvertiertes Networking für dich persönlich?
Ah, für mich ist es genauso, ne, wenn man sich eben nicht wohlfühlt, jetzt in großen Gruppen, dann ist es genau der Tipp, dass ich sage, geh one-on-one auf die Leute zu.
Hattest du das dann am Anfang auch, als du noch kein so ein großes Netzwerk hattest? Oder wie war das bei dir?
So habe ich mein gesamtes Netzwerk aufgebaut.
Ja.
Und dann fand ich so Großveranstaltungen meistens doof, also habe ich meine eigenen Veranstaltungen gemacht und so mache ich es heute noch.
Sehr cool. Ja, wie kann man sich dann gut ein Netzwerk aufbauen, wenn man eher zurückhaltend ist? Du hast gerade schon gesagt, eher so One-to-One, dass man da sich auch mal für einen Kaffee verabredet. Hast du noch andere Tipps oder ja, gerne mal deine Einblicke?
Ja, also habe ich jetzt gerade eigentlich alles schon genannt. Also One-on-One auf Leute zuzugehen, Menschen einfach anzuschreiben, aber sehr höflich. Immer zu überlegen, what do I bring to the table? Wie könnte ich der Person weiterhelfen? Und auch in Vorleistung zu gehen. Also wenn ich so Nachrichten bekomme, so hey, können wir uns auf einen Kaffee treffen? Dann will ich wissen, warum, wie kann ich dir helfen? Und im Idealfall ticken Menschen so, dass sie sich überlegen, was habe ich da für einen Benefit von? Wenn man Menschen dann anschreibt und sagt, hey, ich würde dich gerne oder hättest du 30 Minuten für mich Zeit, entweder auf einen Kaffee, einen Call oder ähnliches. Ich habe folgendes Anliegen, folgendes Problem, was ich gerne lösen möchte oder folgendes Thema, wo ich gerne mehr lernen würde und ich glaube, du bist die ideale Person, von der ich das lernen kann. Drittens, gerne, ich habe gesehen, du machst XYZ, gerne würde ich dir bei XYZ weiterhelfen. Das ist eine gute Intro für Networking.
Schon richtig gute Beispiele hier, dann kann man direkt ins Tun kommen. Was können denn extrovertierte Personen vielleicht auch tun, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich ja Introvertierte beim Networking dann auch wohler fühlen?
Wenn man sehr extrovertiert ist, tendiert man dazu, viel zu sprechen und viel von sich zu erzählen. Und auch da würde ich raten, erstmal zuzuhören und viel von anderen zu lernen. Punkt.
Sehr schön. Angenommen, ich habe mir jetzt schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Das ist irgendwie schon ziemlich groß. Wie pflege ich das denn am besten?
Immer wieder in Kontakt zu bleiben. Netzwerk heißt nicht, dass man jetzt jeden Tag 1000 WhatsApp-Nachrichten schreiben muss, sondern wenn jemand anderes ein Anliegen hat und wenn man der Person weiterhelfen kann, da dann auch direkt zu reagieren und das auch zu priorisieren.
Ja, sind schon sehr coole Tipps hier. Dann kommen wir auch schon langsam zum Ende der Folge. Ich habe hier noch abschließend die Frage, ob du noch so einen ja ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Du hast gerade schon mal ein paar Beispiele gesagt, aber vielleicht hast du ja noch so einen Tipp zum Schluss.
Ja, ich glaube, das ist umso leichter, umso mehr man sich seinen eigenen Stärken oder auch seinem eigenen Know-how bewusst ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jetzt in meinem Fall, ich habe jetzt 8 Jahre das Unternehmen geführt, bin da durch jegliche Höhen und Tiefen irgendwie durchgegangen, die man sich so vorstellen kann und kann da sicherlich auch anderen Unternehmern irgendwie helfen, wenn sie zum Beispiel mal strugglen oder wenn, ja, wenn es schwierige Leadership-Fragen gibt und ähnliches, sich dem sehr bewusst zu sein und das auch proaktiv immer wieder anzubieten und gleichzeitig, ja, sehr bodenständig einfach auch zu bleiben und zu sagen, okay, immer wieder nicht das Gefühl zu haben, ich bin jetzt hier der größte King oder die Königin, die hier rumläuft und jeder darf dankbar sein, wenn er mal mit mir sprechen kann, sondern da auch wieder sehr offen zu sein, sehr bodenständig zu sein und immer wieder das Mindset zu haben, dass man jeden Tag von anderen Menschen sehr viel lernen kann und zwar von jedem Menschen kann man Dinge lernen und genau damit ins Gespräch gehen und herauszufinden, wenn man einen Menschen trifft, was ist so die eine Sache, was ich von der Person lernen kann und mitnehmen kann.
Ja, ich sehe da auch die ganze Zeit schon ziemlich viele Parallelen zum Thema Kreativität, weil du hier die ganze Zeit von Offenheit sprichst und das war ja auch eine der Eigenschaften, die du gerade genannt hast für eine kreative Person. Ja, falls du jetzt nicht noch irgendwelche Schlussworte loswerden möchtest, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vielen Dank für die ganzen Einblicke von dir. Ich konnte wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Ich bin auch so eine Person, wo ich manchmal so denke, ich könnte kreativer sein. Also gerade so die Techniken, von denen du gesprochen hast, da werde ich auf jeden Fall mal die ein oder andere von anwenden. Und ja, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, Amy. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Lass die Folge einfach mal ein bisschen auf euch wirken und dann seid kreativ und bis zum nächsten Mal.
Bis dann und dare to create.